Genussfreunde, aufgepasst! Beim Hamburger Abendblatt gibt es ein neues Kulinarik-Highlight. Das Finest Five Tasting in ausgewählten Bars der Stadt. Genießen Sie für nur 59 Euro 5 köstliche Cocktails und dazu jeweils passende Snack-Kreationen. Jetzt schnell einen Gutschein auf abendblatt.de/finest5 sichern und einen Platz in einer der teilnehmenden Bars reservieren. Finest Five, das neue Kulinarik-Highlight vom Hamburger Abendblatt.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Für alle, die sich keinen Brückentag gesichert haben, für Sie sind wir besonders gern da. Wir drücken die Daumen, dass der Arbeitstag heute schnell rumgeht. Aber natürlich sind wir auch für all diejenigen zur Stelle, die heute genau deshalb länger schlafen und uns erst später hören. Damit sind natürlich die gemeint, die sich clever einen Brückentag gesichert haben. Also, an alle herzlich willkommen. Was hat uns diese Woche gebracht? Unter anderem gab es diese Meldungen. Der Makler Grossmann und Berger kündigt, betriebsbedingt, einigen Mitarbeitern. Die Modekette Scotch und Soda ist pleite und schließt die Hamburger Läden. Und, eine schöne Nachricht, der entführte Beagle Pablo ist wieder aufgetaucht, gesund und munter. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir für Sie, liebe Podcast-Freunde, ausführlich aufbereitet haben. Als erstes eine Geschichte, die völlig absurd klingt. Er spricht fließend Deutsch, ist integriert in unsere Gesellschaft, er hat einen Ausbildungsvertrag, alle Signale stehen auf grün und, Sie ahnen es bei dieser Einleitung, er wird trotzdem abgeschoben. Behördenirrsinn oder eine sinnvolle Entscheidung? Wir hören das ganze Drama von unserer Reporterin Annika Würz. Unser Hafen wird immer mehr zum Einfallstor für internationalen Drogenschmuggel. Das bestätigt die Sicherstellung von 2,1 Tonnen Kokain. Dieser Erfolg der Ermittler liegt erst ein paar Tage zurück. Anlass genug, mal etwas hinter die Kulissen zu schauen. Warum kommt in Hamburg so viel Kokain an? Tut Hamburg genug gegen den Rauschgiftschmuggel? Details gleich von Polizeireporter André Zantwakili. Und unser drittes und letztes Thema. Gehen wir doch mal alle in uns. Haben Sie schon überlegt, was Sie mit Ihrem Leben machen würden, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gäbe? Falls nicht, wir alle können ruhig ein bisschen träumen, denn an dieser Front tut sich was in Hamburg. Meine Kollegin Insa Gall holt uns in wenigen Minuten ins Boot. Wir starten jetzt. Sie kennen das. Bei bestimmten Themen sind wir alle schnell auf höchster Betriebstemperatur, bekommen sofort Puls. Aber wir versuchen jetzt einmal innezuhalten und uns die Argumente der anderen Seite anzuhören, auch wenn es schwerfällt. Warum steige ich hier mit einer kleinen Triggerwarnung ein? Hören Sie selbst. Es geht um einen 21-jährigen Flüchtling aus dem Jemen. Ahmed spricht fließend Deutsch, er hat einen Ausbildungsplatz und ist ein Musterbeispiel für gelungene Integration. Etwas, was wir uns alle wünschen. Und dann das. Ahmed wird abgeschoben nach Rumänien. Ist schon ein paar Tage her. Abendblatt-Reporterin Annika Würz hatte sich ausführlich mit dem Fall beschäftigt. Lassen Sie uns mal bei ihr nachfragen, wie der Zwischenstand ist. Aber zuerst, Annika, die Einstiegsfrage, damit alle wissen, wo wir stehen. Warum haben denn die Behörden ursprünglich hier in Hamburg Ahmed abgeschoben?
Ja, die haben ihn abgeschoben, weil er sich tatsächlich seit seiner Einreise vor 5 Jahren illegal in Deutschland aufgehalten hat. Das ist deshalb der Fall, weil als er mit seiner Familie aus dem Jemen geflohen ist, haben die sich erstmal in Rumänien registriert. Und dadurch hat er zwar in Rumänien subsidiären Schutz, also kann dort Asyl suchen, aber nicht mehr in Deutschland.
Und das bedeutet, Annika, weil wir das ja gerade in den Diskussionen so oft gehört haben und ich behaupte jetzt einfach mal, viele von uns haben diesen Begriff Dublin-Verfahren sicherlich schon mal gehört, aber bis vor kurzem wusste keiner so richtig, was das eigentlich ist. Aber Ahmed ist jetzt ein Opfer der aktuellen Diskussion.
Genau, korrekt. Das Land, in das er als erstes eingereist ist, das hat quasi die Verantwortung für ihn. Und deshalb ist Ahmed und auch die ganze Familie in Deutschland von Anfang an illegal gewesen.
Annika, wo lebt denn seine Familie?
Genau, seine Familie lebt in Hamburg und Pinneberg. Also der große Bruder Al-Hussein, der lebt in Hamburg und zwar auch schon seit vielen Jahren. Der studiert hier Elektrotechnik, möchte jetzt bald bei der Deutschen Bahn anfangen. Und er war auch der Grund, warum seine Eltern sich speziell für Hamburg entschieden haben als Fluchtziel. Mhm. Und sowohl die Mutter als auch der Vater und die kleine Schwester Nurhan, die leben in Pinneberg.
Ich habe es eben in der Einleitung erwähnt, Ahmed hat auch einen Ausbildungsvertrag oder hatte einen Ausbildungsvertrag, muss ich ja in dem Fall sagen. Welche Firma waren das?
Und zwar hatte er erst einen Ausbildungsvertrag von Chibo später nochmal einen von Douglas, dass er quasi noch einen zweiten bekommen hat, lag daran, dass er die erste Ausbildung nicht wahrnehmen durfte, weil er ja vollziehbar ausreisepflichtig war.
Also das heißt, dieses Bild ergibt sich schon, so wie ich es am Anfang geschildert habe, im Grunde komplett integriert, so wie wir uns das eigentlich alle wünschen, oder war da noch eine Frage offen?
Nee, vollständig integriert. Er spricht ganz hervorragend Deutsch. Er geht ins Kino und guckt deutsche Filme. Er liest deutsche Bücher hat Behördenbegriffe drauf, die uns beiden schwerfallen auszusprechen, logischerweise, weil er eben sich auch viel durch Gesetze fräsen musste in den letzten Jahren. Also ja, er ist vollständig integriert und wollte einfach nur eine Ausbildung machen.
Ich tippe mal, er ist total frustriert.
Total. Also ich habe mich mit Ahmed mehrfach getroffen, über 1,5 Jahre. Jetzt seit Juli ist er in Rumänien und seine Entwicklung war schon erschreckend. Also anfangs wirkte er noch sehr hoffnungsvoll, war so ein bisschen schüchtern, hat Witze gemacht und mittlerweile sind seine Antworten einsilbig und ja, er hat resigniert, glaube ich.
Was ist denn, sage ich mal, eine Option oder gibt es überhaupt eine Option? Gibt es rechtlich für ihn noch eine Chance auf Rückkehr oder, ich mach's mal ganz platt, könnte die Behörde nicht einfach sagen, Sonderfall, wir drücken Auge zu?
Genau, das hätte die Behörde auch vorher schon machen können. Es gab nämlich einen Antrag auf die sogenannte Ausbildungsduldung, also dass Ahmed geduldet werden kann, weil er einen Ausbildungsplatz hat. Da hat sich die Behörde aktiv dagegen entschieden, ihm diese Duldung zu gewähren. Und der Anwalt der Familie, Herr Drescher, hat jetzt dagegen geklagt. Diese Klage ist weiterhin anhängig. Das wird aber, naja, mindestens 2 Jahre dauern, bis da was rauskommt. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, für Ahmed zurückzukehren. Also das ist eine Chance. Ansonsten gibt es jetzt eine sogenannte Wiedereinreisesperre. Also er darf nicht einfach aus Rumänien jetzt zurück nach Deutschland. Und auch seine Eltern dürfen ihn in Rumänien derzeit aus rechtlichen Gründen nicht besuchen. Also Stand jetzt ist seine Hoffnungslosigkeit einigermaßen begründet.
Annika, zum Schluss, das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber trotzdem, das geht einem ja schon durch den Kopf. In Anbetracht der Situation, in Anbetracht der Stimmung in unserem Land, und ich will das nicht politisch werten, aber könnte es auch sein, dass die Verantwortlichen in den Behörden aufgrund dieser aktuellen Diskussion einfach Angst haben, einen Fehler zu machen, denn dann wäre ja das Echo in der Öffentlichkeit heftig und da müssen wir uns ja nichts vormachen.
Das ist nun schwierig zu beurteilen. Ahmeds Schwester Nurhan sollte auch schon mal abgeschoben werden. Das konnte verhindert werden, weil die Schule, insbesondere die Schulleiterin im Schulzentrum Nord in Pinneberg, sich da so stark dagegen eingesetzt hat. Ich weiß nicht. Meiner Meinung nach bedeutet kontrollierte Einwanderung nicht nur, dass ich gucke, wer reinkommt, Und das bedeutet eben auch, Potenziale zu erkennen. Und Ahmed, das ist ein lieber Kerl, das ist kein Extremist und kein Straftäter. Meiner Meinung nach ist es völlig daneben gewesen, ihn abzuschieben. Und das hat nichts mit kontrollierter Einwanderung zu tun.
So, jetzt kennen Sie die ganze Geschichte und können sich Ihr eigenes Urteil bilden. Vielen Dank an Reporterin Annika Würz. 2,1 Tonnen Kokain, das ist eine Menge Rauschgift, vor kurzem im Hamburger Hafen sichergestellt. Das ist ein großer Erfolg für die Fahnder hier in unserer Stadt, keine Frage. Und deshalb nehmen wir diesen aktuellen Fall einmal, um ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Wie funktioniert eigentlich der Drogenschmuggel im Hafen? Es ist keine Überraschung. Polizeireporter André Zanfakili ist natürlich im Film. André, täuscht der Eindruck oder wird immer mehr Koks im Hafen gefunden?
Also der Eindruck täuscht überhaupt nicht. Kokain ist ja von einer Schickimicki-Droge zu einer Alltagsdroge für ganz viele geworden.
André, ist der Bedarf so sehr gestiegen? Gibt es so viele Koksnasen, sage ich jetzt mal, in unserer Stadt?
Also ich glaube schon, dass das sehr verbreitet ist. Man muss sich ja immer mal vergegenwärtigen, was für irre Mengen das sind. So, und wenn man Kokain abhängig nimmt, der wirklich regelmäßig, dann kann man so sagen, ja, vielleicht knapp ein Gramm am Tag. Und dann stellen die irgendwie tonnenweise sicher. Und das ist ja auch nur ein Bruchteil von dem, was so reingeschmuggelt wird nach Deutschland, nach Europa. Das müssen unendlich viele Leute sein, die das nutzen. Und man wäre wahrscheinlich selbst erstaunt, wenn man so mal wüsste, wer in seinem Bekanntenkreis das alles nimmt.
Für die Fahnder ist ein Begriff ganz, ganz wichtig. Und den musst du uns, glaube ich, einmal erklären. Durchleuchtungskapazität. Was bedeutet das?
Ja, also Kokain kommt ja aus Südamerika, wird in der Regel in Containern versteckt geschmuggelt und es gibt Container-Röntgenauslagen, also Anlagen. Es wäre ja viel zu aufwendig, jeden Container aufzumachen, denn irgendwelche Tarnladungen beiseite packen oder gucken, ob das irgendwo drin verbaut ist. Deswegen werden die in eine Röntgenanlage geschickt. In Hamburg ist die 1996 gebaut worden. Damals war eine ganz andere Situation. Da gab es noch den Freihafen. Da hat man diese stationäre Anlage in Waltershof gebaut, weil man da waren wenige Übergänge. Es war einfach, die Lastwagen mussten da durch, die konnte man rausfischen und konnte da durchschicken. Heute ist der Freihafen weg. Das heißt, die Terminals an sich sind der Bereich, den man überwachen muss. Und da sind natürlich mobile Anlagen viel mehr gefragt. Andere Häfen wie Rotterdam haben das schon lange kapiert und deutlich mehr Anlagen angeschafft oder sind dabei. Und hier will man jetzt zwei. Das sind allerdings, sage ich mal, Anlagen, die auch schon in Gebrauch sind. Und die sollen hierher verlegt werden, auch mit Personal, um dann hier mehr machen zu können. Und neue müssen bestellt werden. Und dann kommt wieder die Bürokratie. Das ist eine teure Sache. 2 Millionen kostet so eine Anlage. Das heißt europaweite Ausschreibung. Das heißt, es dauert und dauert und dauert.
Nur damit ich es richtig verstehe. Es gibt nicht genügend von diesen Röntgenanlagen in Hamburg. Man muss noch welche nachbestellen. Und das geht dann über ein europäisches Ausschreibungsverfahren. Und das dauert wiederum sehr lange. Da lache ich mich ja als Drogendealer, wenn ich sowas höre, tot.
Naja, man wird ja auch wahrscheinlich das Problem haben, dass wenn so andere Häfen aufrüsten, dass dann die Drogenschmuggler auf einen anderen Hafen ausweichen. Das wäre dann Hamburg. Die gehen natürlich immer den Weg des geringsten Widerstands und des geringsten Risikos und werden das ganz knallhart abchecken. Und natürlich ist man im Hintertreffen, wenn man einfach technisch hinterherhängt.
Aber du hast es gerade angesprochen, den Weg des geringsten Widerstandes, auch bei Drogendealern. Das ist ja einer der Gründe, warum Hamburg gerade so begehrt ist, oder? Weil die anderen Häfen schon aufgerüstet haben? Oder ist das eine falsche Konsequenz?
Ja, also ich sag mal, ganz so dramatisch ist es dann nicht. Also alle Häfen, alle großen Seehäfen sind betroffen. Hamburg hat irgendwie, ich glaube, 7,5 Millionen Container, die hier im Jahr durchlaufen. Da kann ich immer nur einen Bruchteil nehmen. Ne? Antwerpen, Rotterdam sind auch Riesenmengen. Und da wird auch weiter geschmuggelt. Die sind eigentlich noch stärker belastet. Und diese Aufrüstung ist ja gekommen, weil dort so viel Kokain durchgeschmuggelt wurde oder wird.
So ein Drogenimperium. Also wir haben ja immer alle wahrscheinlich noch so diese Vorstellung, da sitzt irgend so ein Don, so ein Pate und hat alle Fäden in der Hand und guckt sich dann genau an, was da so vor Ort passiert und wie seine Lieferwege sind. Das ist aber gar nicht mehr so, dass es da diese eine Person oben drüber gibt, oder?
Nee, also hier in Europa, in Deutschland nicht. Das ist in Südamerika ist es so, da sind Kartelle, die sind natürlich streng hierarchisch geführt. Und hier war es mal als Heroin, dass die beherrschende Droge war. Und das waren in der Regel kurdische Familien. Unternehmen, die das gemacht haben, die auch sehr streng hierarchisch gegliedert waren. Mittlerweile, Kokain kommt ja aus Südamerika, da haben diese Gruppen gar nicht mehr so den Zugriff gehabt. Das sind ganz neue Player auf dem Markt und die sind total geschäftsmäßig. Und das hat man jetzt eigentlich erst vor kurzer Zeit festgestellt, indem man diese EncroChat, das sind so verschlüsselte Handy-Chats, geknackt hat und dort man hat ja nur ein bisschen hinter den Vorhang geguckt, so in die Drogenszene und da macht echt jeder mit jedem. Und das muss man so sehen wie so eine Neigungsgruppe. Da treffen sich 5 Leute. Der eine hat das Geld, der andere hat die Logistik und so weiter. Und so ergänzen die sich. Die machen dann ein Geschäft. Und wenn das Geschäft erledigt ist, dann geht man wieder auseinander und macht ein neues, vielleicht mit anderen Tätern. So, und das macht das natürlich auch sehr schwierig, weil selbst wenn ich so eine Gruppe zerschlage, dann ist eben eine andere da.
Danke an André Zantwakili. Kokain ohne Ende in unserer Stadt. Und bei mir ist hängen geblieben. Möglicherweise kennen wir alle irgendjemand, der kokst. Wir wissen es nur nicht. Jetzt geht wahrscheinlich jeder von uns übers Wochenende seine Kontakte durch und überlegt. Haben Sie auch das Gefühl? Ständig möchte irgendeine Initiative eine Unterschrift von Ihnen. Ständig sind Menschen auf Hamburgs Straßen unterwegs, um uns von deren Idee zu überzeugen. Sprich, das Volk nutzt die Volksgesetzgebung. Ist ja gut, es gibt die unterschiedlichsten Themen. Die Chefin vom Ressort Landespolitik hier beim Abendblatt, Insa Gall, ist zugeschaltet. Hallo Insa. Konkret gibt es oder gab es 2 Themen, für die gerade erst getrommelt wurde. Rückkehr zur 9-jährigen Schulzeit an Gymnasien und das bedingungslose Grundeinkommen. Die eine Initiative ist enttäuscht, die andere ist eher in Feierlaune. Bitte bring uns einmal auf den neuesten Stand, was diese Volksbegehren angeht.
Grund zum Feiern hatte die Volksinitiative Hamburg testet Grundeinkommen. Die hat 96.000 Unterschriften in 3 Wochen zusammenbekommen. Zur Erinnerung, also 66.000 sind erforderlich. Manche sind immer ungültig, aber die werden das sicherlich geschafft haben. Und das war ganz irre. Auf dem Rathausmarkt haben also zeitgleich 2 Initiativen Unterschriften abgeben wollen. Bei Hamburg testet Grundeinkommen war also die Stimmung sehr gut. Die haben gefeiert und wenige Meter entfernt stand eine andere Initiative. Da geht es um die Einführung von G9 wieder an Hamburgs Gymnasien. Das ist ja diese 9-jährige Schulzeit, die zurückhaben möchten. Und die haben es nicht geschafft. Die hatten wirklich deutlich zu wenig Unterschriften. 45.500 waren es am Ende.
In seinem könnte man ja einfach so ein bisschen von oben herab sagen, naja, Schule, nicht jeder hat noch ein Kind in der Schule und deswegen interessiert einen diese Initiative vielleicht nicht so sehr. Und bei der anderen geht es ja darum, dass wir alle Geld auf dem Konto am Ende haben. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht, oder? Die einen waren sehr professionell und die anderen eher weniger.
Die einen waren wirklich sehr professionell aufgestellt. Hamburg testet Grundeinkommen. Die hatten also eine Agentur im Rücken. Die müssen auch sehr viel Geld im Hintergrund gehabt haben, denn sie haben, ich weiß nicht, das haben vielleicht viele Hamburgerinnen und Hamburger auch gesehen, sehr viel plakatiert in der Stadt, teils auch Großplakate. Die haben also angeboten, den Helferinnen und Helfer, die stundenlang auf der Straße stehen und Unterschriften sammeln, die auch zu bezahlen. Die haben also Geld auch dafür bekommen. Und das ist schon sehr generalstabsmäßig geplant gewesen, eben mit einer guten, offenbar Infrastruktur zur Organisation all dieser 800 Helferinnen und Helfer, die die hatten. Hingegen die Elterninitiative für die Wiedereinführung der neunjährigen Schulzeit in Gymnasien, die waren nicht so professionell aufgestellt. Sie haben auch selber gesagt, ja, vielleicht war das ein Fehler. Aber wir sind halt Eltern, wir haben uns die Zeit freigeschaufelt, trotz all unserer anderen Aufgaben. Und die haben gesagt, ja, für sie ist das eigentlich auch direkte Demokratie, dass also wirklich Bürgerinnen und Bürger losziehen und da was versuchen zu bewegen. Aber die Erfahrung zeigt wirklich, wenn das nicht deutlich professioneller aufgestellt ist, so ein Volksbegehren, wenn nicht vielleicht auch eine größere Organisation, sei es ein Verband oder eine Partei, im Hintergrund ist, oder einfach auch vielleicht Sponsoren, die das finanziell unterstützen, dann geht das meistens schief.
Insa, bevor sich jetzt jemand schon so sehr auf das Geld freut, auf dieses bedingungslose Grundeinkommen, es geht ja am Ende erstmal nur, in Anführungszeichen, darum, das zu testen. Wie soll denn das eigentlich funktionieren?
Wenn der Test kommt, dann sind nur 2000 Hamburgerinnen und Hamburger betroffen, beziehungsweise die profitieren. 3 Jahre lang bekommen die bedingungslos Geld vom Staat. Also da ist so die Rede von 1.000 Euro, manchmal sind es auch 1.200 Euro. Das soll wissenschaftlich begleitet werden. Darum wird es auch unterschiedliche Modelle geben. Also es gibt zum Beispiel auch ein Konzept, was sagt, das ist ein realistisches Grundeinkommen. Da wird dann das, was jemand verdient, noch dagegen gerechnet. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen gibt es das einfach eben obendrauf. Und ganz witzig fand ich, die wollen das also unter wissenschaftlichen Kriterien anlegen. Und da werden Straßenabschnitte in Hamburg ausgesucht, die Bevölkerungsstruktur insgesamt so sehr, sehr repräsentativ abbilden, also wo von jedem was dabei ist. Und in diesem Straßenabschnitt kann dann jeder, der angefragt wird, teilnehmen und bekommt dann 3 Jahre das Geld und dann wird das Ganze wissenschaftlich ausgewertet.
Ich stelle jetzt eine ganz plumpe Frage, aber die wird ja immer wieder gestellt werden. Ist das nicht auch so eine Art Bürgergeld dann?
Ein bisschen ja, die Zielrichtung ist etwas anders, also ein großer Vorteil dieses Konzepts. Es gibt ja tatsächlich auch ein paar namhafte Leute, so wie der Ökonom Wolfgang Straubhaar, die durchaus dafür sind. Also die Vorteile so eines Grundeinkommens sind, dass die ganze Bürokratie sonstiger staatlicher Leistungen, also zum Beispiel Bürgergeld oder Wohngeld oder anderes, dass das entfällt. Also es kriegt einfach jeder pauschal eine Summe. Damit ist der bürokratische Aufwand viel, viel niedriger. Und das kann eben die Renten- und Sozialsysteme entbürokratisieren. Ein bisschen ist noch ein Gedanke, dass Arbeit vielleicht im Zuge der Automatisierung und auch der Digitalisierung vielleicht insgesamt immer weniger wird, dass Menschen also auch nebenbei noch ehrenamtlich was leisten können und dass sie aber durch so ein Grundeinkommen da abgesichert sind. Allerdings wenden natürlich die Kritiker ein, dass das total falsche Anreize setzt, dass gar nicht mehr gearbeitet wird oder jedenfalls nicht gearbeitet werden muss, um ein Auskommen zu haben. Und Ganz interessant, ich habe gerade eine Studie gefunden von der Uni Stuttgart. Die haben gesagt, es würde, wenn man so ein Grundeinkommen einführen würde für alle, dann würde es zu massiven Steuererhöhungen führen und zu einem spürbaren Wohlstandsverlust. Es würde halt weniger Anreize geben, tatsächlich zu arbeiten, und die Arbeitsstunden könnten um 20-30% sinken.
Wie geht denn das jetzt für die Initiative weiter? Mal abgesehen von dem, was du eben ausgeführt hast, an positiv und an negativen Auswirkungen möglicherweise. Unter welchen Bedingungen gibt es denn jetzt diesen Volksentscheid?
Genau, also die haben jetzt mit ihrem erfolgreichen Volksbegehren sich erkämpft, dass es einen Volksentscheid geben wird. Da werden dann die Hamburgerinnen und Hamburger mit Ja oder Nein stimmen können. Möchten wir das oder möchten wir das nicht? Und zwar soll das stattfinden parallel zur Bundestagswahl im September 2025. Und da würde dann in den Wahllokalen neben den Stimmzetteln zur Bundestagswahl eben auch noch die Abstimmung ausgegeben, möchten Sie, dass Hamburg das Grundeinkommen für 2000 Menschen testet, ja oder nein?
Ist der Senat daran gebunden?
Ja, auf jeden Fall ist der gebunden. Seit geraumer Zeit schon sind Volksentscheide bindend in Hamburg. Es ist allerdings wirklich lange her, dass zuletzt einer stattgefunden hat, ich glaube vor 10 Jahren, weil die Hürden auch ein bisschen höher geworden sind. Der Senat hat sich ja angewöhnt, dagegen auch immer zu klagen und das erstmal vor dem Verfassungsgericht in Hamburg klären zu lassen, ob das Anliegen überhaupt so durchgeführt werden darf.
Die Initiative Hamburg testet Grundeinkommen hat eine wichtige Hürde auf dem Weg zum Volksentscheid genommen. Danke, Insa Gall. So, wir können den Freitag zumindest hier bei uns im Podcast abhaken. Bleibt mir zum Schluss zum einen die Frage, läuft bei Ihnen zu Hause schon die Heizung? Also auch wenn die Frage, Heizung an oder nicht, bei uns zu Hause oft ein Streitpunkt ist, aktuell sind meine Frau und ich uns tatsächlich einig, Heizung an. Zum anderen erlaube ich mir natürlich einen Hinweis auf unsere Folge für morgen. Wir bekommen tiefe Einblicke in den Themenkomplex Ukraine-Krieg. Bitte jetzt nicht abwinken nach dem Motto, da ist doch schon alles gesagt. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden die eine oder andere Info bekommen, die zum Nachdenken anregt. Denn morgen ist Sabine Adler dabei. Sie ist eine absolute Russland- und Ukraine-Expertin und sie ist außerdem eine der herausragendsten Journalistinnen in unserem Land. Viele von Ihnen werden Sabine Adler auch als Aushängeschild vom Deutschlandfunk kennen. Also, bis morgen und für alle ein schönes Wochenende.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.